Guten Morgen auch von meiner Seite. Und es ist echt schön, hier oben zu stehen und in die Gesichter zu schauen. Ich habe gerade mir euch ein bisschen näher angeschaut und ich glaube, die Modefarbe ist gelb heutzutage. Ja? Es ist schön, die Sonne kommt raus, ihr kommt zur Kirche, ihr sitzt gemütlich im T-Shirt da. Es ist eine schöne Atmosphäre, gerade ist ein kleines Mädchen zu ihrer Freundin nach vorne gelaufen. Es ist ein Ort der Begegnung auch, ja. Und das ist echt super zu sehen und es ist auch toll und ich bin sehr dankbar, dass ich hier stehen kann. Wir haben in der Bibelschule eine Aufgabe, dass wir einmal predigen müssen. Und die das wissen, ich bin erst in der ersten Klasse und komme jetzt in die zweite und in der dritten Klasse müssen wir vor der ganzen Schülerschaft predigen. Und es gibt so verschiedene Methoden, über was sie predigen und wir haben auch so eine Sache, dies ist über einen Menschen aus der Bibel zu predigen. Und ich habe es mir schon in der ersten Klasse zur Aufgabe gemacht, einen Menschen aus der Bibel mal genauer anzuschauen. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht mal Mut hätte, hier vorne zu stehen und Gottes Wort weiterzugeben. Und da bin ich echt dankbar dafür, dass ich heute über Nehemia sprechen darf. Nehemia war ein Mann, der am Königshof gearbeitet hat. Ja, man kann auch sagen, er war ein Butler. Mundschenk, sagt die Bibel das, nennt ihn sie. Und er hat sehr, sehr gut gearbeitet. Eines Tages kommt sein Bruder zu ihm, besucht ihn und sagt, in Jerusalem ist wirklich das ganze Mauer kaputt. Es liegt alles in Schutt und Asche. Und diese Nachricht lässt Nehemia sehr, sehr traurig werden. Er nimmt sich Zeit, 4 Monate lang, und betet, trauert, redet mit Gott über die Situation in Jerusalem. Ihr müsst euch vorstellen, es war schon sehr, sehr weit weg, 1200 Kilometer entfernt von ihm, wo er gelebt hat. Und nach dieser Zeit des Trauers und in dieser Zeit, wo er sich mit Gott beschäftigt hat, nimmt er einen Entschluss und sagt, ich möchte dorthin gehen und die Mauer wieder aufbauen. Nehemia ist nach Jerusalem gegangen. Der König hat ihm das erlaubt, hat ihm sogar noch Sachen mitgegeben, wie er dort die Mauer aufbauen kann, Material mitgegeben. Und er kommt dorthin und ihr müsst euch vorstellen, es ist wirklich alles kaputt. Ja, und du kommst irgendwo hin und möchtest irgendwas aufbauen. Wenn ich an mich denke, dann würde ich sofort einfach anfangen, irgendwas auszuprobieren und irgendwann würde ich meinen Weg finden, wie es funktioniert. Aber Nehemia macht das nicht so. Er guckt sich um, er schaut sich die Gegend an, er inspiziert sie ganz, ganz, ganz genau, bevor er mit irgendjemandem spricht, die dort leben. Er macht sich Pläne und Kapitel 2, Vers 18 in Nehemia lesen wir, wir wollen uns aufmachen und bauen und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Nehemia war motiviert. Er war hoch motiviert, den Leuten es schmackhaft zu machen und nochmal zu versuchen, die Mauer aufzubauen. Wir lesen in diesem Text, der etwas länger ist, nichts von einer Diskussion. Und ich weiß nicht, wie lange Nehemia gebraucht hat, um die Leute zu motivieren, aber es scheint sehr einfach gewesen zu sein. Und das ist ja auch eigentlich eine Sache, die ein Leiter eigentlich haben muss. Er sollte seine Mitarbeiter motivieren können. Und das ist eine Sache, worüber ich viel nachgedacht habe. Arthur, kann ich, wenn ich in einer Verantwortung stehe, Menschen motivieren? Ja, ich kann sie ermutigen. Ich kann vorangehen, oder ich soll sogar vorangehen. Aber kann ich sie wirklich motivieren? Und ich bin zum Entschluss gekommen, ich kann es nicht. Denn für die Motivation ist jeder Einzelne für sich selbst verantwortlich. Ich kann ihnen helfen, ich kann ihnen es schmackhaft machen. Ich kann ihnen Lust darauf machen, aber die Motivation bist du und bin ich selbst verantwortlich. Und wir lesen in den Texten, ich werde das kurz erzählen, weil ich nicht die ganzen 15 Minuten oder 20 Minuten lesen werde. Es gibt sofort Widerstand. Widerstand von außen. Und das ist völlig normal. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, bekommen wir oft ganz, ganz schnell Widerstand. Wenn wir eine Aufgabe bekommen, werden wir sehr, sehr euphorisch und haben sehr, sehr viel Lust, diese Sache zu bewältigen. Und in dem ersten Moment, wo Widerstand kommt, zeigt es ganz, ganz oft, wie motiviert wir wirklich sind. Und in dieser Situation, wo Nehemia von den Einwohnern oder von Leuten, die dort in der Umgebung lebten, angesprochen wurden und sagten zu ihm, was habt ihr schon? Was wollt ihr hier eigentlich? Und wer seid ihr schon? Wollt ihr den König in der Umgebung provozieren? In diesem Moment ist Nehemia standhaft geblieben und er schaute nicht auf sich, sondern er schaute auf Gott. Und wir lesen, er blickte zu Gott. Und ich möchte euch, und das weiß jeder, wenn wir zu Gott schauen, in einer Situation, in der wir stecken, erleben wir es immer wieder, dass wir vorangehen können. Aber wenn wir es versuchen, aus eigener Kraft zu tun, merken wir später ganz, ganz oft, dass das wirklich nichts war, dass es nichts Ganzes war, dass wir uns eigentlich im Kreis gedreht haben. Und lass uns Nehemia 3 mal aufschlagen. Nehemia 3, 1 bis 18 gibt uns eine genaue Liste, wer und wie an diesem Bau beteiligt war. Das Erste, was mir auffällt, lesen wir gleich im Vers 1. Und der hohe Priester machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern auf, und sie bauten das Schafftor. Der hohe Priester Eliashab machte sich als erstes ans Werk. Der hohe Priester ist die höchstliche geistliche Instanz und hat eine Autorität, also ein richtiger Leiter. Und der geht und macht sich die Finger als allererstes dreckig. Und wenn ich von Leitern spreche, dann spreche ich davon, dass du Jungschulleiter bist, dass du Kinderstunden leitest, dass du in einer Situation stehst oder in einer Aufgabe stehst, wo du Verantwortung trägst. Und ich glaube, da sind wir ganz, 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 ganz viele von hier, die mitarbeiten, die eine Verantwortung haben. Und ich möchte euch Leitern und mich selber nicht ausschließen, wenn wir Einfluss haben wollen, in den Kreisen, wo wir sind, wo wir unsere Aufgabe tun, wenn wir Menschen vorwärts bringen wollen, wenn wir Menschen auch gewinnen wollen für Jesus, dann können wir uns als Verantwortliche nicht zurücklehnen. Wir dürfen uns nicht zu schade sein, die Hände schmutzig zu machen. Das heißt, wenn wir erkannt haben, wo Gott uns beauftragt hat, dann müssen wir als verantwortliche Leiter vorangehen. Ich habe früher Wellensittiche geschenkt bekommen zum Geburtstag. Meine Geschwister hatten auch alle und wir hatten aber nur einen Käfig. Und ich habe meinen dazu getan und ich dachte, es wäre alles gut, aber das habe ich mir ganz, ganz wirklich, ich habe es mir nicht so vorgestellt. Die anderen Wellensittiche, die haben auf meinen schönen, grünen, kleinen, dicken Wellensittich drauf rumgehauen und haben erstmal im Käfig die Hierarchie klargestellt, wer da der Chef ist. Ja? Und solche Kämpfe gibt es wirklich viel in der Tierwelt. Und leider gibt es immer wieder solche Hierarchieansprüche oder Machtansprüche auch unter Menschen. Und wir definieren uns oft über unseren Einfluss, den wir haben. Sich einordnen und einfügen, das fällt uns gar nicht immer so einfach. Und viele wären gerne von uns ein Leithammel. Aber wisst ihr, was gut ist? In der Bibel wird nie von einem Leithammel gesprochen. Ja? Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und ihr seid meine Schafe. Von einem Leithammel sagt er nichts. Er sagt, die, die sich dem guten Hirten Jesus anvertrauen, sind die Schafe. Die, die Jesus nicht nachlaufen, werden im Neuen Testament als Wölfe und Böcke bezeichnet. Aber diesen Leithammel, den gibt es nicht. In Nehemiah 3 lesen wir nichts von Machtgerangel. Da bauen die Oberen und das ganze Volk nebeneinander. Die Leiter des Volks, wo gibt es sowas, dass wir alle zusammen bauen? Und ich glaube, Gemeinde ist so ein Ort, wo wir alle zusammen bauen können. Wenn wir alle der größten Vision, dem Auftrag unterordnet sind, was Gott von uns haben möchte, wenn wir das als Maßstab nehmen und dann zusammenarbeiten. Wir haben viele Feuerwehrmänner bei uns in der Gemeinde und wenn sie losfahren und ein Haus löschen wollen, dann wird nicht erstmal darüber gestritten, wer jetzt was hier was zu sagen hat, sondern dann ist die höchste Autorität, das Haus muss gelöscht werden oder der Brand muss gelöscht werden. Es wird nicht erst diskutiert und drum lamentiert. Für die Leute in Jerusalem war die Stadtmauer das Feuer, was sie schnell löschen wollten. Sie wollten die Stadt aufbauen, die Mauer wieder aufbauen, um nicht als Gespött dazustehen. Ich behaupte, wenn die Gemeinde Jesu anfängt mit Machtspielen, mit Gerangel und Positionen, wenn Leute Führungsanspruch anmelden, sich nicht mehr einordnen und einfügen, dann hat das oft damit nichts zu tun, dass wir den Auftrag wahrgenommen haben, sondern dass wir den Auftrag verloren haben. Wenn wir uns nicht mehr auf den Auftrag fokussieren, wenn uns die Menschen in der Umgebung egal werden, und wenn wir anfangen, über unwichtige Sachen zu diskutieren und zu streiten um Methoden und Geschmackssachen, dann haben wir das verloren. Und ich habe Vers für Vers durchgegangen bin ich denn und ich möchte nicht jeden einzelnen Vers durchgehen, sondern was mir sehr, sehr wichtig geworden ist beim Lesen der 18 Verse, dass jeder einzelne gebraucht wurde. Ja? Über 45 Personen im Text werden beschrieben, wo und wie sie arbeiten. Und das Volk, das hat sich sehr, sehr gut organisiert. Sie haben an jeder Ecke haben sie gearbeitet. Im Vers 17 lesen wir, wo Nehemia anfängt, die Leute zu motivieren. Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem verödet daliegt und seine Tore im Feuer verbrannt sind. Und er sagt zu ihnen, kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und das Volk, das lässt sich darauf ein. Nehemia hätte das nie alleine tun können. Nehemia hätte es nie alleine geschafft, die ganze Mauer aufzubauen. Und das ist so ein tolles Bild für die Gemeinde. Wir bauen gemeinsam und es braucht jeden Einzelnen. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen, um diese Mauer hochzuziehen. Und passive Mitglieder sollte es nicht geben. Wer Zuschauer bleibt, der bleibt seinen Beitrag schuldig. Das sind die Leute, die in Jerusalem, die viel gearbeitet haben. Und es ist genauso wie bei uns in der Gemeinde. Es sind viele Leute, die arbeiten und wirklich viel Herzblut hineinlegen. Und sie viel finanzielle Mittel ausgeben dafür, Gebet. Und irgendwann kommt es bei jedem und denkt, es gibt so viele Leute, die wenig tun. Und ich möchte nicht viel darauf eingehen, sondern ich möchte sagen, dass wir in Vers 5 lesen, dass es dort Leute gab, die sich nicht beugen wollten, um die Mauer aufzubauen. Und es ist schon interessant, dass so ein Satz in der Bibel Platz gefunden hat. Ja, ich möchte schon wichtig machen, dass wir mitarbeiten sollen, dass wir was zu sagen haben und was zu leben haben, auch in der Gemeinde. Er schreibt, und Gott registriert es auch. Ihm war es nicht egal. Nehemia hat nicht viel darauf Wert gelegt und nicht viel Zeit sich damit beschäftigt, mit den Leuten, die nicht mitarbeiten wollten, sondern er hat es registriert, er hat es aufgeschrieben und Gott hat es registriert. Und lassen wir es doch einfach bei Gott, dort ist gut aufgehoben. Und das ist eine Sache, die mich wirklich auch sehr angesprochen hat. Arthur, wo hast du deinen Platz in der Gemeinde? Du bist überall, aber arbeitest du mit? Und das Dritte ist, was mir aufgefallen ist im Text, Vers 8 lesen wir, dass Leute nach Gaben eingesetzt werden. Vers 8 lese ich, daneben besserte Uziel, der Sohn Harajas, ein Goldschmied, die Mauer aus. Neben ihm arbeitete Hanania, ein Salbenmischer, den Abschnitt bis in die breite Mauer Jerusalems bauten sie aus. Die Gemeindeleitung will einen gabenorientierten Einsatz in unserer Gemeinde. Es gibt aber auch eine falsche Frömmigkeit, die von ausgeht, je mehr es mir weh tut, umso mehr Freude hat Gott an die Arbeit. Und ich glaube, das wäre total falsch. Gott hat dich geschaffen und er hat dich perfekt gemacht. Und er hat keinen Fehler gemacht. Im Text lesen wir einen Goldschmied. Ein Goldschmied ist einer, der mit viel Edelmetallen arbeitet. Und es ist sehr teuer und es wird wahrscheinlich sehr klein gewesen sein. Und er braucht richtig feine Finger dafür. Ich würde schon längst die Geduld verloren haben. Und ein Salbenmischer ist ein Parfümer, sagt man auch dazu. Und er hat wirklich auch nicht, mit Sicherheit nicht die Hände eines Maurers oder so gehabt. Aber sie durften dort mitarbeiten und sie hatten ihren Platz dort, wo sie die Mauer ausbesserten. Gabenorientierter Einsatz brauchen wir unbedingt. Und das ist wirklich wichtig. Du musst wissen, was du kannst und was du nicht kannst. Wenn es für dich eine Qual ist, Kinder zu unterrichten, dann ist es auch eine Qual für die Kinder. Aber am Beispiel dieses Goldschmiedes und dieses Parfümer ist gut sichtbar geworden, dass wenn Gott uns beauftragt zu etwas, dann sollten wir gehorchen. Gott befähigt uns zu etwas, und das ist ganz wichtig, versteht mich nicht falsch. Gott befähigt uns zu etwas und manchmal befähigt er uns auch und es scheint nicht zu klappen. Er beauftragt uns und es scheint nicht zu klappen, dass wir es tun können. Manchmal gibt es wirklich Aufgaben, die, wo ich denke, das könnte ich nie machen, das passt mir gar nicht und das passt zu mir gar nicht. Aber er befähigt uns immer wieder, diesen Dienst zu tun. Und bevor wir über Begabung, Auftrag sprechen, gehört Hingabe für die Arbeit und Gehorsam dazu. Wenn wir diese zwei Sachen haben und die tun und mit Treue tun, dann wird Gott uns befähigen zu Sachen, von denen wir nie etwas, nie gedacht hätten, dass wir das machen könnten. Und viele sagen vielleicht, ja, ich kann das aber wirklich nicht. Ich würde schon gerne mitarbeiten, aber ich kann es nicht. Und ich will da vorne nicht singen, ich will nicht irgendwas für Kinderstunden leiten. Dann lasst uns das zur Aufgabe machen. Wir haben immer wieder Tee und Kekse, wo wir nach dem Gottesdienst stehen und uns unterhalten. Dass wir uns wirklich mit Leuten unterhalten, die in einer Verantwortung stehen. Und dass wir uns auseinandersetzen, wo wir gemeinsam arbeiten können. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es genug Arbeit gibt und an jeder Ecke werden Leute gebraucht. Ich will mit euch herausfinden, wo wir gemeinsam an diesem Bau
der Gemeinde als Bild arbeiten können. Bill Wilson ist ein Leiter der größten Kinderstunde in New York. Er hat die weltgrößte Kinderarbeit aufgebaut. Und er sagte von sich: Ich habe überhaupt keine große Begabung. Er hätte einfach nur das getan, was Gott von ihm gewollt hat. Und das ist wichtig, dass wir das tun, was Gott von uns möchte. Und dass wir das nicht nur sagen, sondern dass wir da dranbleiben und danach suchen, was Gott von uns jeden Einzelnen möchte. Egal, ob wir 12 oder 99 Jahre alt sind. Es ist ganz egal, in was für einem Lebensabschnitt wir stehen. Und ein wichtiger Punkt, der mir aufgefallen ist, dass jeder in Jerusalem dort gebaut hat, wo er am nächsten dran ist. Und das ist auch ein Punkt, wo wir sehen können, wo wir in der Gemeinde mitarbeiten können. Vers 10, an seiner Seite besserte Jadaja, der Sohn Harumafs, den Mauerabschnitt aus, die seinem eigenen Haus gegenüber lag. Und neben ihm arbeitete Hatusch, der Sohn Haschebnas. Jadaja besserte das Mauerstück aus, vor seinem Haus. Er hat jeden Tag diesen Blick gehabt und er hat sich jeden Tag dieses vertraute Bild vor Augen gehabt. Und da, wo wir alle an der Mauer arbeiten, und vielleicht ist es gerade das, wo wir am nächsten dran sind. Vielleicht ist deine Baustelle auch dort, wo du am nächsten dran bist. Wahrscheinlich ist dort deine Baustelle, wo du siehst, dass etwas zu tun ist. Und das fängt ganz, ganz klein an. Vers 20 lesen wir, und nach ihm war Baruch, der Sohn Sabais, eifrig beschäftigt mit einem weiteren Abschnitt von der Ecke bis zur Haustür des hohen Priesters Eliashib. Und hier bin ich wirklich hängen geblieben. Dieses kleine Wort eifrig. Nach ihm war Baruch, der Sohn Sabais, eifrig beschäftigt. Du gibst alles, du bist top motiviert, du eiferst und irgendwie so Mittelmaß ist dir wirklich nicht zu, ist dir nicht gut genug. Und dann in den schwachen 5 Minuten packt dich diese Frage: Eigentlich hätte ich Anerkennung verdient. Eigentlich dürfte ich schon mal von jemandem mal ein Danke hören. Und das sollten wir auch. Viel mehr. Wir sollten viel mehr Wertschätzung einander abbringen. Wir sollten einander viel mehr Danke sagen. Wir sollten einander viel mehr ermutigen. Wollen wir miteinander ein Klima der Wertschätzung aufbauen? Dann lasst uns doch mal Danke sagen der Putzfrauen, die von Woche zu Woche das Haus sauber halten. Dann lasst uns doch mal Danke sagen an die Kinderbetreuer, die für Sonntag auf den Gottesdienst verzichten. Wir sind Menschen, die Anerkennung und Wertschätzung tut uns einfach gut. Und es ermutigt das Klima. Aber weißt du was? Wenn auch niemand wahrnimmt, wie eifrig du zur Sache gehst und mit was für ein Herzblut du in dem Dienst stehst, Gott weiß es. Und das ist jetzt auch nicht nur eine Floske, dass ich sage, Gott sieht es. Das sollte uns auch eine Motivation sein, in dem Dienst zu stehen und in der Gemeinde zu arbeiten. Wir lesen in einigen Versen, dass dort Mitarbeiter waren, die von außen kamen. Ja? Und wir als Gemeinde, es ist wirklich schön, dass wir hier in Heiden-Ohldorf eigentlich eine super Gegend haben, dass wir hier im Ort arbeiten dürfen und dass wir hier hingestellt worden sind. Und ich bin auch wirklich froh, dass wir diesen Blick für die Welt haben dürfen, dass wir uns eingeklinkt haben in die weltweite Mission, dass wir angefangen haben, Menschen zu unterstützen, die aufs Missionsfeld gehen. Und es wird aber vielen Gemeinden vorgeworfen, dass sie sich nur in den Kreis drehen. Und ich wünschte mir, dass wir diesen Blick immer weiter ausarbeiten, dass wir unseren Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen und jeder Einzelne im Herzen behalten. Und wir dürfen in Afghanistan, in Tuva, beteiligt sein, weil wir sie unterstützen, wie David und Christi und Familie Powers. Und das lasst uns immer wieder vor Augen halten, dass das Reich Gottes größer ist als Heiden-Ollendorf und dass das Reich Gottes auch größer ist als Deutschland. Es gibt ganz viele Jugendliche jedes Jahr, die wegfahren und die nachher wiederkommen und mit einer Motivation und mit ganz vielen neuen christlichen Kulturen und Sichten nach Hause kommen. Und es ist super, dass sie verändert wurden, an ihrer Persönlichkeit gearbeitet wurde. Und es ist eine sehr, sehr große Sache, wenn ihr nicht die Methode in eure Gemeinden einbringt, sondern das Anliegen, was ihr gesammelt habt, in euren Gemeinden einbringt. Und wenn wir uns teilweise verändern können und diese Sicht für die globale Welt auch mehr und mehr bekommen. Ich möchte zum Schluss kommen und sagen eigentlich, wenn ich jetzt vor unserer Mannschaft stehen würde, würde ich das so sagen: Du gehörst nicht auf die Zuschauertribüne, du gehörst aufs Spielfeld. Kirche, Leute, macht erst Spaß, wenn wir mitspielen. Von der Zuschauertribüne mit einem Würstchen in der Hand ist es ganz einfach zu schreien: mach doch, lauf doch. Aber Spaß macht das Spiel erst, wenn du mitspielst. Baustellen sind nicht kuscheligste Orte, das wissen wir alle. Aber die Baustelle sind wir unmittelbar beteiligt an einer großen Vision. Und in der Gemeinde können wir Gott auf einer großen Art und Weise erleben. Und die Gemeinde Heiden-Ollendorf ist eine Baustelle. Ich möchte uns fragen: Bauen wir mit? Lasst uns aufstehen und Gott im Gebet eine Antwort geben. Gemeinde, gewollt hast, Herr, dass wir zusammen dich erleben dürfen und dass wir immer mehr von deiner Liebe oder durch deine Liebe geformt werden zu deinem Ebenbild. Und ich möchte dich bitten, dass du uns als Gemeinde Heiden-Ollendorf wirklich segnest, damit wir nicht nur ein Zeugnis, sondern ein gutes Zeugnis für die Welt sein können. Amen.